habe euch schon oft erzählt, dass ich gerne hierher fahre. Heute Morgen fand ich das so witzig. Advent hat ja viel mit Licht zu tun, dieses Bild, dass Licht scheint in der Dunkelheit, wo es dunkel ist, trüb oder grau, da kommt wieder was Helles, was Strahlendes rein. Und ich wünsche uns das alle sehr für diesen Gottesdienst. Als ich heute Morgen dann bei Marburg Süd abfuhr, da kam auf einmal die Sonne mir entgegen und scheinte mir ins Gesicht. Das fand ich sehr, sehr schön und dachte, oh, fast wie ein Zeichen. Wie ein Zeichen für das, was Gott uns verheißt, dass es Licht werden soll, wo es dunkel oder trüb oder grau ist. Ich habe für euch heute einen richtigen Adventstext. Ein Text vom Propheten Jesaja. Ihr wisst vielleicht, Jesaja ist so der Adventsprophet schlechthin. In der Adventszeit sind immer wieder Texte von Jesaja da, die auch vorgeschlagen werden zum Predigten. Und das hat damit zu tun, dass Jesaja jemand ist, der ganz weit vorausgeschaut hat, der die Situation, so wie sie war, gesehen hat, die Situation der Israeliten, aber nicht nur die Situation, sondern Gott hat ihm geschenkt, vorauszuschauen, bis hin zu Jesus Christus, wie Jesus Christus Situation verändern würde und noch weiter zu schauen, nämlich bis dahin, dass Jesus wiederkommt und eine neue Welt beginnt. Und wer von euch sich schon mit Prophetie beschäftigt hat, der weiß, dass ein Prophet diese verschiedenen Abschnitte, das verschiedene Gute, was Gott uns tun will, manchmal sehr nah zusammensieht. Der kann im Einsatz davon reden, von der Situation, in der wir gerade stecken, im nächsten Satz von Jesus Christus und im allernächsten Satz vom Ende der Welt und von Gottes neuer Welt. Und manchmal scheint das so, als würde sich das vermischen, aber so hat er es gesehen, so hat Gott es ihm gezeigt. Und unsere Aufgabe ist dann immer zu gucken, ja, was gilt für uns heute und was kommt noch? Aber das ist Advent. Advent ist eine Zeit, wo wir uns daran erinnern, damals haben Menschen geguckt, die Israeliten haben auf den verheißenen Messias, auf den Erlöser gewartet. Und wenn wir heute Advent feiern, dann warten wir eigentlich nicht mehr auf Jesus, der ist ja da. Und wenn ihr an ihn glaubt, dann lebt er in euch mit allem, was er uns zu geben hat und sein Heiliger Geist lebt in uns. Und trotzdem feiern wir Advent. Warum? Zum einen, weil wir das immer wieder brauchen, dass wir uns auch neu auf Jesus Christus einstellen. Und da sind viele Erwartungen in unserem Leben. Und wir erwarten, dass Gott eingreift. Wir erwarten sozusagen immer wieder so einen persönlichen Advent. Aber wir sind auch Leute, die darauf warten, dass Jesus Christus wiederkommt und alles in Ordnung bringt. Das heißt, ich weiß gar nicht, wer darauf wartet. Wir Christen sagen immer, wir freuen uns darauf. Aber ich glaube, manche befürchten, Jesus könnte bald wiederkommen. Weil sie den Eindruck haben, sie wollen auf dieser Erde noch so vieles tun und auch ihr Leben aufräumen. Das ist ja auch gar nicht schlecht. Aber immer wenn es darum geht, dass Jesus kommt, ob damals das erste Mal in der Krippe, oder neu in unser Leben oder es anrühren will oder wiederkommen will. Es ist immer was Gutes, es ist immer was mit Verheißung, es ist immer was mit Kraft, wo Gott sagt, guckt darauf und dann wird euer Leben heute anders werden. Ich möchte euch einen Text lesen und ich habe diese Predigt einfach mal überschrieben, die Kraft zu einem Neuanfang. Dass Veränderung kommt, dass etwas anders wird. Es ist ein ganzes Kapitel bei Jesaja, aber keine Angst, ist nicht so lang. Ist das Kapitel 35, da sagt der Prophet, die Wüste und Einöde wird frohlocken und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien. Sie wird blühen und jubeln in aller Lust und Freude. Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, die Pracht von Karmel und Scharon. Sie sehen die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt dem verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht, seht, da ist euer Gott, er kommt zur Rache. Gott, der vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen. Und wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnquellen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Und es wird dort eine Bahn sein, die der Heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten, nur sie werden auf ihn gehen. Auch die Toren dürfen nicht darauf umherirren. Es wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen. Sie sind dort nicht zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Das ist ein Text mit vielen Bildern. Ich glaube, mit vielen Bildern, die uns irgendwie ganz spontan oder intuitiv ansprechen. Wenn ihr hört, die Wüste wird blühen, da wo es trocken ist, da kommt neues Leben, da kommt Fruchtbarkeit, da wird es wachsen. Da, wo etwas zerstört ist, wird etwas wieder heil werden. Da wird Jauchzen sein, da wird Jubeln sein. Da werden die Lahmen springen und die Blinden werden sehen. Ich glaube, das rührt in jedem etwas an. Nämlich so eine Sehnsucht und eine Hoffnung. Das, was wir heute erleben, ist noch nicht alles. Es wird besser werden. Ich glaube, wir Christen sind wirklich die einzigen Menschen, die mit vollem Bewusstsein und Überzeugung sagen können, es wird besser werden, weil Gott es uns zugesagt hat und weil Jesus wiederkommen wird. Und ich meine auch, das ist nicht einfach ein schaler Optimismus. Es gibt ja auch Leute, die immer gut drauf sind und immer meinen, ach, es wird schon. Nein, das ist es nicht. Sondern es ist eine Botschaft, die Gott damals hineingesprochen hat in eine sehr dunkle Zeit. Und sie ist echt. Und wer Gott weiß, wer Gott kennt, weiß, Gott ist jemand, der immer will, dass es besser wird in jeder Situation. Und das ist kein blinder Trost, sondern dafür hat er alles eingesetzt, dafür hat er seinen Sohn gesandt. Wenn Jesaja damals diese Worte sprach, dann waren das vorhersagende Worte. Er hat seinem Volk gesagt, ihr werdet in die Gefangenschaft gehen, das war keine tolle Botschaft. Und er hat ihnen aber auch gleichzeitig gesagt, die Gefangenschaft ist nicht das Letzte, danach geht es weiter. Und Jesaja hat die babylonische Gefangenschaft gemeint. Das Volk der Israeliten musste in die Verbannung nach Babylon. Gott hat sie das, ja, hat das geschehen lassen. Gott hat sie auch dahin geschickt. Aber Leute, das war nicht Gottes Herz, dass sie dahin mussten, dass er es unbedingt wollte. Sondern Gottes Herz war, ich will, dass diese Leute von Israel mit mir ganz tief verbunden sind, dass sie mich wirklich als Gott anerkennen, aber sie haben es nicht gemacht. Sie haben immer wieder gesündigt, sie haben permanent nicht das gemacht, was Gott wollte und Gott musste Gericht schenken, Gott musste sozusagen die Notbremse ziehen, damit sie nicht weiter diesen falschen Weg liefen, sondern zur Besinnung kamen. Und manchmal ist das ganz hart, was Gott das machen muss. Aber er tut es nie, um ein Volk oder einen Menschen zu zerschmettern, sondern er tut es nur, damit wir innehalten oder damit die Israeliten damals innehalten und sagen, nein, so geht es wirklich nicht. Es muss was anderes geben und was Besseres. Und wer das erkennt, für ihn ist immer der Weg in dieses Bessere frei, wenn er sich dann an Gott wendet. Ich habe mir überlegt, dass es sein könnte, dass vielleicht der eine oder andere sagen würde, ja, mir geht es so ein bisschen wie den Israeliten damals. Das Wort ist gerichtet an Menschen, deren Welt in Trümmern lag, bei denen es nicht mehr so weiterging wie damals. Und eigentlich sagt uns dieser Text verschiedene Dinge, die wir tun können, wenn in uns oder um uns herum etwas in Trümmern liegt oder zumindest angeknackst ist. Das eine ist nämlich, dass Gott es uns gestattet zu trauern, aber das andere ist, dass Gott uns auch ermutigt, auffordert, einen Neuanfang zu wagen. Und das dritte, dass dieser Neuanfang gelingen wird, wenn wir uns an den Verheißungen Gottes festhalten. Und um diese Dinge soll es auch noch in dieser Predigt gehen. Die Israeliten haben damals getrauert. Im Psalm 137 heißt es zum Beispiel, dass sie sagten, an den Wassern von Babylon, also in der Gefangenschaft, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Unsere Harfen hängten wir an die Weiden dort im Lande. Sie haben getrauert, wenn sie an das dachten, was nicht gut gelaufen war, wo Sünde war, wo Schuld war. Sie weinten und nach peppigen Liedern war ihnen gar nicht zumute. Na gut, ich weiß auch nicht, ob man zur Harfe peppige Lieder singt oder ob die eher lyrisch waren. Aber es geht einfach darum, da war was in ihnen gebrochen. Und ein gebrochenes Herz singt nicht gerne. Oder traurige Lieder. Und es braucht Zeit, bis es wieder jubeln kann. Wenn jemand von uns vor Trümmern stehen sollte oder Knackse in seinem Leben hat oder sogar eine Welt in Trümmern liegt, dann glaube ich, ist das eine Sache, die wir lernen können von den Menschen damals und von Gott, nämlich, dass Gott das zulässt, dass Gott das schenkt, dass wir trauern dürfen, ja, dass wir auch trauern müssen, um geistlich wieder heil zu werden. Trauern heißt nämlich, da ist ein Verlust, da ist was so total anders gelaufen und eigentlich ist es ein großer Schmerz in meinem Leben und ich weiß auch nicht unbedingt, wie ich damit umgehen kann. Trauern heißt dann, sich wirklich diese Zeit zu nehmen, um zu weinen, um den Schmerz nicht zuzudeckeln, um diesen Verlust auch nicht zu leugnen, also nicht die Zähne zusammenbeißen. Nicht ein gekünsteltes Lächeln aufsetzen oder diesen blutigen Geschmack im Mund runterschlucken. Trauern heißt, sich dem Schmerz zu stellen, ihn zuzulassen, ihn auszuhalten. Und genau das ist der Anfang der Heilung und der erste Schritt der Neuorientierung. Denn wenn wir das mit Gott tun, dann kommt der nächste Schritt. Dann kommt der Schritt, wo es weitergeht und unsere Perspektive wieder weiter wird und über den Verlust hinausschauen kann oder über das Chaos. Trauer braucht ihre Zeit, aber sie ist nie endlos, weil Gott immer Neuanfänge schenkt. Und falls jemand von euch in so einem Prozess der Trauer steckt und denkt, er ist endlos, dann sucht euch doch Hilfe, redet doch mit jemandem, der dazuhören kann und der auch weiterhelfen kann. Denn dann kommt der zweite Schritt, nämlich, dass Gott uns auffordert, wie er auch damals seine Leute aus Israel aufforderte, einen Neuanfang zu wagen. Und hier in Vers 3 und 4 redet Gott ganz deutlich von diesem Neuanfang. Ich lese euch das nochmal vor. Stärkt die müden Hände, und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Stärkt die müden Hände. Hände? Da haben wir vorhin auch so mit getanzt, ne? Hände stehen fürs Anpacken, ja, etwas in die Hand nehmen, für Tatkraft. Und zwar nicht nur darum, äußere Dinge anzupacken, also hier meinetwegen Blumenkübel hochzuheben oder die Putzgeräte schwingen, sondern auch für, ja, gehört dazu, sondern auch bei allen anderen Dingen, wir können sie im übertragenen Sinne anpacken. Und wenn ein Mensch in einer Situation steht, wo er merkt, da ist was schiefgelaufen und will dann was anpacken, worum könnte es dann zum Beispiel gehen? Was kann man anpacken, um aus einer schwierigen Situation wieder ein Stück herauszukommen. Ich möchte ein paar Sachen nennen und ich weiß nicht, was für jemand überhaupt aktuell ist oder ob es für euch ganz andere Sachen sind. Es sind ein paar Beispiele. Was kann man anpacken in seinem Leben mit Gottes Hilfe? Bei den Israeliten damals ging es um Sünde. Sie hatten sich von Gott abgewendet. Und auch wenn wir Christen sind, könnte es sein, dass es dran wäre, eine Lieblingssünde im Leben anzupacken. Was ist eine Lieblingssünde? Vielleicht wisst ihr es. Eine Lieblingssünde ist eine Sünde, die schon lange in unserem Leben ist und die wir, wenn wir ehrlich sind, auch gar nicht unbedingt rausschmeißen wollen. Wir haben uns nämlich daran gewöhnt. Irgendwas daran macht uns Spaß oder gibt uns Befriedigung und deswegen hat sie immer noch Platz in unserem Leben. Also wenn wir ganz ehrlich sind, tun wir sie manchmal ganz gern. Auch wenn wir das anders zu Gott sagen, aber wenn wir ganz ehrlich sind, tun wir sie vielleicht ganz gerne. Und das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Das kann zum Beispiel Gerede sein, so ein bisschen Tratsch oder so ein bisschen Klatsch, so. Es kann so ein feiner Hochmut sein oder subtile Lügen, bei denen wir meinen, sie machen uns das Leben leichter, was aber nicht stimmt. Es können Sünden in unserer Gedankenwelt sein oder was auch immer. Und Lieblingssünde sage ich, weil sie eben immer noch Platz hat und weil wir sie vielleicht bisher auch gar nicht so richtig rausschmeißen wollten. Ich habe mir das so vorgestellt, eine Lieblingssünde kommt in dein Leben, legt sich auf das Sofa, macht sich ganz schön breit, fläht sich darum und sagt, ach lass mich doch hier so schön kuschelig bei dir. Du gibst mir keinen Tritt, ich durfte das bisher immer, ich durfte mich so in deinem Leben breit machen. Und eine Lieblingssünde anpacken heißt zu sagen, stopp, das ist vorbei, wir zerren sie aus den Kissen und schleppen sie zur Tür und schmeißen sie raus. Sie hat es sich halt bei uns gemütlich gemacht. Die Sünde hatte es sich bei den Israeliten gemütlich gemacht und auf einmal sehen sie, nein, so geht es nicht, da muss was raus. Das ist zum Beispiel etwas, was wir anpacken könnten. Oder ganz andere Dinge. Anpacken, damit etwas wieder heil wird. Vielleicht ist es dran, bei einer schwierigen Beziehung zu einem anderen Menschen so ein Schuttberg abzubauen, der sich da zwischen zweien aufgetürmt hat. Oder es ist dran, eine alte Wunde verbinden zu lassen von Gott, die uns immer wieder aufbricht. Bei anderen sind es vielleicht ganz andere Dinge, so Dinge, die es im Leben einfach ein bisschen schwieriger machen, wenn zum Beispiel Finanzen nicht geregelt sind oder wenn wir merken, und meine Essgewohnheiten sind nicht in Ordnung oder ich habe keine Zeit für Gott, ich nehme sie mir nicht. Es kann aber auch was noch anderes sein, was uns herausfordert oder was wir anpacken möchten. Zum Beispiel einen Traum zu verwirklichen, einen Dienst zu tun, auch in der Gemeinde, den Gott uns aufs Herz gelegt hat, der unseren Glauben herausfordert, wo wir sagten, nee, weiß nicht, ist überhaupt dran, wollen die anderen das überhaupt? Ja, Gott sagt, stärk deine Hände, geh doch mal zu deinem Pastor oder zu den Ältesten und sag, ich habe da so eine Idee, wäre das nicht was? Kann ich das mal probieren, auch wenn ich noch nicht weiß, ob es schief geht? Wäre vielleicht mal was. Auf jeden Fall sagt Gott, stärk die müden Hände, packt jetzt das an, was dran ist. Wenn er das sagt, stärk die Hände, dann ist dem vorausgegangen, dass Hände müde geworden sind. Vielleicht habt ihr an solchen Dingen schon gearbeitet. Ich bin überzeugt, jeder von uns ist irgendwelche Dinge in unserem Leben schon voller Elan angegangen. Auch in unserem geistlichen Leben. Wir sind mit Schwung gestartet, vielleicht in einen neuen Dienst oder in eine Arbeit. Oder ihr seid mit Schwung gestartet, um eine neue Beziehung aufzubauen. Und erst ging es vielleicht ganz gut, aber dann wurde es schwerer. Es wurde mehr ein Kampf und das Vorwärtskommen wurde schwieriger. Irgendwann hattet ihr vielleicht das Gefühl, ihr tretet auf der Stelle oder ihr steht wie auf Schlamm. Da ist sowas, was das Weiterkommen schwierig macht. Und es muss nicht so sein, dass ihr alles gleich hingeschmissen habt, sondern dass ihr nach und nach fast unmerklich mutloser geworden seid, müder. Die Sünde war so hartnäckig. Die alte Wunde wollte scheinbar nicht heilen. Die Beziehung wurde noch komplizierter und der Dienst brachte scheinbar nur minimale Veränderungen. Nicht ein Wort der Bibel, aber ein geläufiges Wort dafür ist heute Frustration. Vielleicht kennen wir alle ein bisschen zumindest oder auch stärker den Kampf mit der Frustration. Was du dir erhofft hast, ist so nicht gekommen. Und langsam fragst du dich, ob es überhaupt kommen wird. Oder wofür du so lange gebetet hast, diese Heilung oder was auch immer, ist noch nicht da. Ich glaube, wir haben sehr oft so einen Spannungsbogen, wie lange wir etwas aushalten können. Wir starten mit Hoffnung, wir beten, wir halten eine Zeit durch, doch irgendwann kippt das. Kippen wir da ab. Das Gebet ist noch nicht erhört, die Sache dauert länger, als wir dachten und wir merken, wir haben die Puste nicht. Jetzt sind wir wieder auf so einem Plateau, wo nichts bergan geht oder wir sind sogar ins Loch gefallen. Das weiß ich nicht. Und was machen dann die müden Hände? Sie resignieren. Und Gott sagt hier, stopp. Dein Spannungsbogen hat vielleicht nicht durchgehalten und es dauerte sehr lange und du hast die Erfolge noch nicht gesehen. Aber Gott sagt, stopp. Hör mal zu, es kann weitergehen, stärke die müden Hände. Komm gleich noch drauf. Ein zweites Bild, die wankenden Knie. Wer wankende Knie hat, kommt nicht richtig vom Fleck. Man schwankt so herum und wenn ich so herumschwanke, dann komme ich nicht zum Ziel geradeaus. Als Christen sind wir ja berufen und ausgerüstet und bestimmt zum Vorwärtsgehen auf ein Ziel. Paulus sagt sogar, wir laufen in der Arena, in der Wettkampfbahn. Aber mit schwankenden Knien kommen wir nicht weit. Paulus hat ja überhaupt nicht den Sinn, wenn er das sagt, uns irgendwie zu überanstrengen oder unter Stress zu bringen oder dass wir außer Atem kommen. Das meint er nicht. Es geht ihm aber um Entschlossenheit, um Konzentration, um das Blick auf ein Ziel, ein geistiges Ziel, das wir beharrlich verfolgen. Die wankenden Knie haben keine Kraft mehr, auf das Ziel zuzulaufen. Wenn jemand wankende Knie hat, auch hier sagt Gott, stopp, es muss nicht so bleiben. Denke nicht, du müsstest jetzt immer wanken oder zumindest noch ein halbes Jahr, sondern die Möglichkeit ist da, jetzt neu anzufangen und die Knie zu stärken. Und dann kommt das Dritte, sag den verzagten Herzen. Ein verzagtes Herz ist lahmgelegt. Das ist verschreckt. Moderner würde man sagen, das ist in die Hose gerutscht. Kann wie ein Schock sein, der unser Herz manchmal lahmlegen will. Vielleicht hast du irgendwas so gut gemeint, eine Beziehung, bist auf einen Menschen zugegangen und die Reaktion war so niederschmetternd, dass du total erschrocken bist und wie gelähmt. Vielleicht hat auch die Diagnose eines Arztes dich schockiert oder das Zerbrechen einer Beziehung oder ein Stopp in deiner beruflichen Entwicklung und es geht uns wie das Kaninchen vor der Schlange. Erstarrt, unfähig zu handeln und das Nötige zu tun. Und wenn das Herz erschrocken ist, dann ist der ganze Mensch erschrocken. Die Kinder Israel waren damals so geschockt, weil sie wirklich in der Gefangenschaft gelandet waren und weil Jerusalem eingenommen war, weil ihre Heimat zerstört war. Und selbst da, wo alles in Trümmern liegt, zumindest innerlich, sagt Gott, ist nicht das Letzte. Auch zu dem verzagten Herzen kann Gott sprechen und Gottes Worte haben Kraft und verändern. Wenn es also unter uns müde Hände, wankende Knie oder verzagte Herzen gibt, dann können wir uns freuen. Denn diese Worte, diese Adventsworte von Jesaja gelten für uns. Mag auch sein, dass der eine oder andere denkt, so meine Stimmung mit wankenden Knien und so passt so gar nicht in den Advent. Alle wollen jetzt so glücklich sein, die Kerzen brennen, so harmonisch oder so. Aber da, wo ein Herz erschrocken ist und die Hände müde, da sind wir genau richtig im Advent. Dann gehören wir nämlich zu denen Gott diese Worte sagt. Sag dem verzagten Herzen, Gott kommt. Lass dich nicht erschrecken, hab keine Angst. Guck von den Trümmern, Rissen von den Trümmern hoch. Hast du schon gemerkt, da fängt was Neues an. Diese Erwartung ist eigentlich Advent. Und wer sagt, bei mir ist das so mit diesen Rissen, dann bist du in genau der richtigen Adventstimmung. Mehr als die, die nur Weihnachtslieder singen und sich auf harmonische Tage freut. Denkt ruhig daran, diese Worte sind nicht gesagt worden zu Israeliten, die zu Hause gemütlich um den Adventskranz saßen. Oder zu einem Volk, das sich gerade stimmungsvoll das Weihnachtsoratorium anhört. Also ich habe nichts dagegen, ich liebe das. Adventskränze, Weihnachtsoratorium, Kekse, alles super, ja? Ich finde das schön. Aber so war das damals nicht. Es gesagt wurden zu Leuten, die ganz und gar keine kuschelige Stimmung hatten und überhaupt nicht in die Verlegenheit kamen, sich zu überlegen, ob sie den Gans oder den Karpfen essen sollten. Sondern zu Leuten, die nicht wussten, wie ihr Leben überhaupt weitergehen würde. Ob sie aus der Knechtschaft, aus dieser Gefangenschaft, aus der Enge überhaupt wieder rauskommen würden. Und zu diesen Leuten sagt Gott, ja, es gibt einen Neuanfang. Und dieser Neuanfang gilt, und er hat mit Gottes Verheißung zu tun, mit dem, was er uns zusagt. Er sagt nämlich zu, ich will da hineingreifen, wo du die Hände hast, wanken lassen, hast sinken lassen. Nur, eins sagt Gott hier auch. Er sagt, ich mache das nicht alleine, sondern ich möchte dich dabei haben, wenn ich etwas Neues in dein Leben bringe und wenn ich eine neue Perspektive in dein Leben bringe. Er sagt nämlich nicht, also ich mache jetzt dein verzagtes Herz fest, ich mache deine müden Hände fest und so. Sagt er hier nicht, sondern er fordert uns auf. Und mein Wunsch ist, dass ihr euch da in keiner Weise irgendwie unter Druck bringt, indem ihr denkt, aha, ich muss mich jetzt zusammenreißen, ich muss mir gute Vorsätze vornehmen, ich muss einen festen Willen haben und sagen, ich pack das. Nein, das sagt er auch nicht. Gott fängt an, indem er dem Volk, das irgendwie gebeutelt ist, seine Zusagen sagt. Und die, die diese Zusagen hören, kommen mit Gottes Kraft in Berührung. Und aus dieser Kraft können sie ihre Hände stärken und die Knie festigen und das Herz innerlich wieder stark werden lassen. Und wenn jemand von euch sagt, ich habe schon so viel angepackt, um meine Situation zu ändern, aber irgendwie hat es nicht funktioniert, ich glaube, dann würde Gott sagen, versuch es nochmal, aber versuch es jetzt nicht aus eigener Kraft, sondern indem du auf die Zusagen Gottes hörst und mit Gott diese Sache nochmal ganz neu angehst. Was Gott uns hier nämlich sagen will, ist, dass er ein Gott ist, der eine größere Perspektive hat und der größere Möglichkeiten hat, als wir es uns bisher vielleicht haben träumen lassen. Ein Gott, der helfen will. Und ich wünsche mir so, dass es bei uns so runtergeht. Er will helfen. Immanuel heißt, Gott ist mit dir. Gott ist dein Helfer. Und hier steht, und das kann uns erst irritieren, ein Gott, der vergilt und der rächt. Der Rache übt. Das ist nichts, was uns Angst machen soll. Wenn irgendwie Strafe und Rache auf uns gelegen hat, dann hat Jesus Christus die mit auf sich genommen, als er am Kreuz für uns starb. Von daher können wir ganz im Frieden sein. Mir ist aber bewusst, dass es nicht wenige Menschen gibt, die ehrlicherweise sagen würden, ich wünsche mir, dass Gott mal sowas macht in meinem Leben. Ich habe so viel Unrecht erlitten. Da ist so viel, was schiefgelaufen ist. Da ist so viel, wo irgendwie ja, ich nicht zu meinem Recht gekommen bin. Da ist so viel, wo ich denke, Gott müsste mal für Gerechtigkeit sorgen in meinem Leben. Und dazu kann man zwei Dinge sagen. Das eine ist, vielleicht will Gott da in unserem Denken auch noch was zurechtbringen, indem er uns tiefer in die Vergebung führt, Menschen gegenüber, die an uns schuldig geworden sind. Aber die andere Seite ist so, dass Gott wirklich sagt, ja, ich will dafür sorgen, dass du Gerechtigkeit bekommst. Und für jeden, der wirklich gebeutelt ist durch Unrecht, ist das eine ganz starke Zusage. Wo dir Unrecht getan worden ist, möchte Gott, dass du vergibst in seiner Kraft. Aber er sagt gleichzeitig, ich habe das nicht übersehen. Ich weiß, was da los war und ich bin der, der dafür sorgt, dass du einen Ausgleich bekommst. Segen von Gott, Frieden in dein Herzen und vielleicht auch manch andere Dinge, dass jemand vielleicht wirklich eingesteht, da war was falsch und du hast darunter gelitten. Also vergelten heißt, Gott ist ein Gott, der Dinge ausgleicht in unserem Leben, die kaputt gegangen sind. Der erstattet, was vielleicht andere dir zu Unrecht nehmen wollten. Gott ist ein Gott, der Recht schafft. Das brauchten die Israeliten damals. In Offenbarung gibt es eine Stelle, wie die Menschen, die um Christi willen getötet wurden, zu Gott schreien, Herr, vergelte das. Und Gott sagt nicht, wie kommt ihr darauf, sondern er sagt, ja, ich werde euch das erstatten. Ich lasse euch damit nicht hängen. Ich greife da nochmal ein. Und das andere, was weitergeht, Jesaja hat hier einen weiten Blick. Erstmal hin zu Jesus Christus und zu dem Heil, das durch ihn anbrechen würde. Da heißt es nämlich, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Als Jesus auf die Erde kam, war vorher Johannes der Täufer da. Und Johannes der Täufer, ich glaube, ihr hört nächsten Sonntag noch eine Predigt darüber, ich fasse mich ganz kurz. Johannes der Täufer hatte auch eine große Hoffnung und irgendwann kam der Knacks. Er war ins Gefängnis geworfen worden, weil er Gottes Wahrheit gesprochen hatte. Und jetzt kam bei ihm vielleicht auch so der Anflug der Frustration. Er ließ zu Jesus senden und sagte, ich habe das zwar immer gesagt, du bist der Erlöser, aber bin mir nicht sicher, bist du es wirklich? Er schickte seine Jünger zu Jesus, dass sie ihn fragten, bist du wirklich der, der kommen soll? Und Jesus sagte nicht, ja, ich bin, sondern er antwortet mit dieser Stelle, sagt Johannes, Blinde sehen, Lahme springen, Aussätzige werden rein. Denn was hier steht, das war den Menschen des Volkes klar, das waren die Zeichen eines Messias. Und wo das geschehen würde, war Gott wirklich am Werk und die Erlösung war da. Und dieser Jesus Christus, der das vollbringt, dass Menschen rein werden, dass Lahme gehen, dass Taube hören, dass Blinde sehen, das ist der Jesus, der sagt, ich helfe dir, mir ist nichts unmöglich. Und ich kann immer neue Dinge in dein Leben bringen. Und wir beten darauf und wir warten und wir strecken uns danach aus, auch ihr hier in dieser Gemeinde, dass wir das ganz real sehen. Geistlich sehen wir das schon oft, dass Augen aufgehen und Menschen, die wie gelähmt waren, weitergehen. Aber wir beten auch dafür, dass diese Zeichen wieder uns da sein können, denn sie können da sein, wenn wir im Glauben da sind, dass wirklich blinde Augen aufgehen, lahme Knie wieder gehen, Taube hören, auch in körperlichen Heilungen. Und dann war da nicht nur der Blick darauf, dass da ein Gott ist mit unendlicher Kraft, sondern da wird es auch einen Weg geben, auf den jeder gehen kann, der sich an Gott hält. Ein Weg nach Zion, ein Weg nach Jerusalem. Die Israeliten damals wollten zurück nach Zion, nach Jerusalem. Und Gott sagt, ja, ich mache den Weg für euch frei. Und wir wollen zu Gott, dem Vater. Und da ist auch der Weg freigemacht durch alle Probleme hindurch, nämlich durch Jesus Christus. Hier wird ein heiliger Weg sein, da wird kein Unreiner auf ihn treten, auch die Tore nicht. Und die Toren sind nicht die irgendwie geistig Beschränkten, sondern das sind die Gottlosen in der Bibel, die können darauf nicht gehen. Aber der Weg führt zum Ziel. In Johannes 14,6 lesen wir, dass Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Was Gott hier also sagt, ist zu all denen mit müden Händen, verzagten Herzen, wankenden Knie: Macht weiter, lasst euch nicht entmutigen und macht dadurch weiter, dass ihr auf diese Worte hört, dass sie in euer Herz fallen können und ihre Kraft entfalten können. Dass es einen Gott gibt, der alles zurechtbringt, der für dein Recht sorgt, der dir helfen wird, wie er den Israeliten half. Dieser Gott ist Jesus Christus. Und wenn du auf seinen Weg gehst, wenn du mit ihm gehst, dann kommst du zum Ziel. Und dann wird Gott dafür sorgen, dass etwas in deinem Leben heilt. Und dann wird Gott dafür sorgen, dass du nicht wankend und schwankend und verzagt hineinkommst, sondern mit neuer Kraft und Festigkeit. Und Gott wird dafür sorgen, dass wir sind, die dann jauchzen, wie es im letzten Vers heißt, die mit Freude kommen, heute schon. Und wenn Jesus wiederkommt, wird eine Freude und eine Wonne sein, die überhaupt nicht mehr aufhört und Schmerz und Seufzen werden entfliehen. Für alle mit müden Händen, wankenden Knien und verzagten Herzen. Die Israeliten haben die Erfüllung schon gesehen, als sie zurückkamen nach Jerusalem vor vielen, vielen hundert Jahren. Wir haben einen Teil der Erfüllung schon erlebt, als wir zu Jesus Christus gekommen sind. Und die letzte Erfüllung wird sein, wenn Jesus Christus wiederkommt. Und wir werden den Weg bis zum Ende gehen, wir alle im Sieg, weil Jesus gekommen ist und unser Herz erneuert hat und festgemacht hat. Amen. Ich möchte jetzt noch kurz mit uns beten. Jesus Christus, weil du gekommen bist, ist Advent. Und weil du gekommen bist, kann jeder von uns auch heute immer wieder darauf hoffen, dass du neu in sein Leben eingreifst. Und ich bitte dich, Herr, für jeden unter uns, der irgendwo ein verzagtes Herz hat oder einen Knacks in seinem Leben oder eine enttäuschte Erwartung oder müde Hände, dass durch dein Wort eine neue Belebung kommt, eine neue Hoffnung, eine neue Zuversicht. Und ich bitte dich, dass du den Glauben unter uns aufbaust, dass wir all das sehen können, dass wir erfahren in nächster Zeit, wie du uns neu stärkst, wie du uns aufrichtest. Und ich bitte, dass wir so wachsen geistlich und dass du uns so beschenkst, dass wir das auch sehen bis hin zu Zeichen und Wundern unter uns, so wie die Zeichen und Wunder dich damals beglaubigt haben. Danke, Jesus Christus, dass du der Weg bist. Danke, dass du uns auf der Bahn hältst. Danke, dass du uns stärkst. Danke, dass du der bist, der gekommen ist und der wiederkommen wird und unsere Erlösung vollenden wird. Danke, dass wir dich feiern können, auch in diesem Advent. Amen.